Der Performance Playbook Podcast von Adsventure. Social Ads Insights für mehr Wachstum und Umsatz.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid bei unserer Masterclass zum Thema Social Ads. Wir werden euch jetzt in 90 Minuten ganz viel Inhalt hier präsentieren. Wir haben ehrlicherweise schon echt Wochen an dieser Präsentation gearbeitet, um ja, unsere neuesten Erfahrungen, unsere neuesten Erkenntnisse, unsere neuesten Vorgehensweisen mit euch teilen zu können, damit ihr eben hier heute rausgeht und vor allem was gelernt habt. Also ihr werdet hier keine Verkaufsshow erleben, sondern ihr werdet puren Inhalt von uns bekommen, 90 Minuten lang. Und wie gesagt, die Fragen gerne jederzeit parallel dazu stellen. Bevor es gleich losgeht, ganz kurz, wer sind wir? Wir sind Adsventure. Ich selbst mache seit 11 Jahren nichts anderes wie Social Ads und habe da schon einiges erlebt. Das hat sich schon sehr stark verändert, das Thema. Und das tut es auch jetzt gerade wieder. Und unser Anspruch ist schon immer, vielleicht war der oder die ein oder andere auch schon mal in einem OMR-Format, in dem wir mit dabei waren, in einem Deep Dive oder so. Unser Anspruch ist immer, das ja, zu interpretieren sozusagen, was am Markt passiert und euch anwendbare Tipps mitzugeben. Und sagen wir es mal so, da tut sich was. Also es tut sich ja immer was im Internet. Aber es tut sich gerade sehr viel im Internet und auch bei Social Ads. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, ich habe es gerade gesagt, ich mache das jetzt seit 11 Jahren, es fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie damals, an die sich noch erinnern, als das mobile Internet irgendwie so kam, das ist so 10, 11, 12 Jahre her. Und das ist eben gerade AI. Und das verändert natürlich auch bei Social Ads extrem viel. Es wandelt sich extrem viel und da stellt man sich berechtigterweise natürlich Fragen, wie man damit umgehen soll. Als Marke, als Unternehmen, wie hebelt man am Ende die Möglichkeit dieses Tools, also wie hebelt man den Meta-Werbeanzeigenmanager zum Beispiel sinnvoll, um eben seine Ziele zu erreichen? Also wie schaffe ich es damit profitabel dann am Ende neue Kunden zu gewinnen? Das ist so die Kernfrage, die wir versuchen zu beantworten in den nächsten 90 Minuten. Das mache ich nicht alleine. Ich komme gleich noch auf meine Kolleginnen und Kollegen hier an meiner Seite und werde die auch nochmal vorstellen. Aber ganz kurz, was passiert gerade da draußen? Extrem viel. Und im Kern sind es zwei große Megatrends, die irgendwie so aufeinander treffen, wenn man so will. Und ich fange mal erstmal mit links an. Wir haben auf der einen Seite das Thema, wir haben das Content Graph beschrieben. Sprich, ganz Social Media wandelt sich ja in diese Richtung, getrieben vor allem durch ein TikTok. Das heißt, wir folgen nicht mehr Personen, wir folgen nicht mehr Unternehmen, sondern wir folgen Interessen. Das heißt, wir folgen einem Content. Der Content Graph ist das, was die For You Page bei TikTok bestimmt. Und das hat eigentlich das zieht sich am Ende durch eigentlich alle Platzierungen, durch alle Werbeplatzierungen, durch alle Social-Media-Plattformen am Ende durch. Dieser Content Graph, der am Ende entscheidet, also Inhalte entscheiden viel mehr darüber, was ich sehe, mit was ich interagiere, als andere Datensignale. Das ist sozusagen der eine Shift. Und dann auf der anderen Seite natürlich das Thema AI und generative AI. Ich habe da vor ein paar Wochen auch was dazu bei LinkedIn dazu gepostet, denn vor ein paar Wochen, das ist jetzt vielleicht so 3 Wochen her, kam von ChatGPT ein Update. Und ChatGPT kann jetzt Bilder erstellen. Und zwar sehr gut Bilder erstellen. Es kann Werbeanzeigen sogar erstellen. Das heißt, man kann mit einem Prompt eine komplette Werbeanzeige generieren in vielen Varianten. Das ist noch nicht perfekt. Und es dauert eine Weile, bis das erstellt wird, aber es funktioniert. Und ich glaube, es ist eigentlich nur eine Frage der Rechenleistung da draußen, bis das at scale funktioniert, also bis die Werbeplattformen das können und bis die Werbeplattformen dann eben diese zwei Dinge sinnvoll miteinander, noch sinnvoller miteinander kombinieren, also den Content-Graph auf der einen Seite, wir folgen Interessen, wir folgen Inhalten und eben die generative AI auf der anderen Seite, die den Content-Graph dann natürlich mit ganz viel Inhalt füttert. Und was heißt das? Das heißt am Ende, dass wenn man eben erfolgreich sein will, vor allem mit Werbeanzeigen, auf diesen, ich habe jetzt mal diese drei Plattformen hier mitgebracht, also Meta, TikTok und Pinterest, dann passiert da sehr viel eben mit diesem AI-Thema in diesem Content-Graph und es wird sehr viel automatisiert und es findet sehr viel automatisiert statt, also Advantage-Plus-Kampagnen als Beispiel oder Smart-Plus-Kampagnen bei TikTok. Und die Frage lautet halt einfach, was kann ich tun als Marke schlussendlich, um diese Content Graphs sinnvoll zu befüttern, mit sinnvollen Inhalten zu befüttern und vor allem die allerwichtigste Frage, da komme ich auch gleich nochmal dazu, wie schaffe ich es als Marke in diesem Umfeld von ganz viel AI-Content, in diesem Einheitsbrei, der durch AI-Content auch entsteht, wie schaffe ich es mich da am Ende noch zu differenzieren? Komme ich aber gleich nochmal dazu. Die Antwort darauf ist, eine Antwort darauf ist, was es für Werbetreibende bedeutet, vor allem wenn man eben erfolgreich Abverkauf auch generieren will über die Werbeplattform, dass man das Thema Targeting gar nicht mehr so stark im Fokus haben sollte. Das hat übrigens auch lustigerweise vor 3 Tagen Mark Zuckerberg gesagt in so einem Interview. Hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Das wurde sehr steil interpretiert. Das wurde von The Verge so interpretiert, dass Mark Zuckerberg quasi einen Kampf ankündigt gegen die Advertising-Industrie, weil er am Ende gesagt hat, naja, wir auf unserer Plattform haben das Thema Targeting eigentlich gelöst. Und das werdet ihr vermutlich kennen, wenn ihr Performance-Ads schaltet. So viel gibt es da nicht mehr zu tun. Das heißt, das Targeting ist weitestgehend gelöst und sie wollen jetzt auch das Thema Kreation lösen und wollen dahin arbeiten, dass man als Werbetreibender eine unendliche Anzahl von Werbeanzeigen hat. Aber das führt halt am Ende zur Frage, wie differenziere ich mich dann noch? Weil alle haben ja dasselbe Spielfeld und alle haben dieselben Tools. Was tue ich dann, um besser zu sein? Und ein Fokus, den man haben sollte, und liebe Grüße auch hier in erster Reihe, ich freue mich, dass du dabei bist, Raffi, als Beispiel einfach nur, wie sollte man das denken? Man sollte das vor allem in einer Ebene denken, wie hier das passiert ist, wie wir das hier auch gemacht haben, dass ich in der Kreation vor allem in Varianz denke, in Vielfalt denke, in unterschiedlichen Formaten denke. Und am Ende bedeutet das schlussendlich ja eine Art Creative Targeting, ist das, worauf man hinarbeiten sollte. Aber das Problem ist halt, dieses Creative Targeting können irgendwie auch alle mittlerweile oder fast alle können es mittlerweile und ganz viele arbeiten eben auch in diese Richtung. Und das ist jetzt eben so ein Beispiel, was ich hier auch mal eingebaut habe, was man eben mit generativer AI jetzt mal außerhalb vom Werbeanzeigenmanager schon tun kann, wenn man das Ding halbwegs gut promptet. Also das ist jetzt ein Ergebnis von, ich habe mich da mal, weiß ich nicht, eine Stunde mit beschäftigt. Wenn man das mal halbwegs gut promptet, dann kommt da am Ende einfach eine Werbeanzeige dabei raus. Und die ist echt nicht schlecht. Und die kann vor allem auch Dinge verändern. Die kann Inhalte verändern. Am Beispiel hier von dieser Strumpfhose ist es so, das seht ihr ja auch, ob das jetzt gut ist, haben wir dahingestellt, aber das kann quasi die Beinstellung der Strumpfhose verändern. Generative AI hier an der Stelle. Das ist das, was passiert. Und das führt, wie gesagt, zu der Situation. Wie gehe ich damit um? Also was mache ich jetzt als Marke? Weil alle diese Optionen ja am Ende auch haben. Ich glaube vor allem, das generative AI-Thema soll man in 2 Ebenen denken. Und eine ganz wichtige Ebene ist natürlich, das so zu denken, dass es Produktionskosten senken kann. Und zwar massiv senken kann. Ich habe hier ein anderes Beispiel von einem anderen Kunden von Mark Cain mit dabei. Bei denen ist es so, dass am Ende ein ganz großer Teil, fast ausschließlich sogar, die Kreation hier, die Models, die Visuals, hier alles, über generative AI erstellt wird. Und das natürlich einen massiven Impact auf die Kostenstruktur hat und Kosten natürlich massiv senken kann. Das ist so eine Richtung, wie man das am Ende dann denken sollte. Und dann, also Kostenreduktion ist sozusagen die eine Stoßrichtung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hilft generative AI bei Varianz, also bei eben diesem Content-Graphen zu füttern, sehr viele verschiedene kleine Nuancen damit dabei zu haben. Und ich habe ja auch nochmal ein anderes Beispiel dabei. Übrigens, ihr bekommt die ganzen Folien dann im Anschluss auch von uns. Ich habe ein anderes Beispiel dabei und ihr seht, das ist jetzt quasi die AI trifft auf die AI, weil auf der einen Seite seht ihr hier die Werbeanzeige, die über ChatGPT generiert wurde. Also links ist die Werbeanzeige, die über generative AI, ich sage jetzt mal aus dem Nichts mehr oder weniger generiert wurde. Und auf der rechten Seite, also dieses weiße Creative, diese weiße Werbeanzeige, ist die, die der Werbeanzeigenmanager von Meta daraus gemacht hat. Also generative AI trifft auf generative AI und erstellt halt ganz viele Versionen und ganz viele Varianten davon. Das ist erstmal irgendwie alles ganz cool und natürlich irgendwie auch eine gute Nachricht, weil wie gesagt, es spart erstmal Produktionskosten ein. Allerdings ist es so, dass das ja nicht nur für euch so ist. Das heißt, ihr habt ja jetzt ja keine einzigartige Situation, dass ihr das irgendwie nutzen könnt. Das heißt, irgendwie reißt AI die Barrieren massiv runter, aber auf der anderen Seite schraubt sie die Anforderungen auch hoch. Das heißt, ihr müsst besser werden, weil alle können es nutzen und man muss irgendwie besser werden. Man muss sich da irgendwie vor allem differenzieren. Das ist, glaube ich, so die Kernfrage, die man sich stellen muss. Wie kann man sich differenzieren und wie schaffe ich eben, dem System Varianz zu geben? Das sind die 2 ganz großen Fragen, weil ist ja auch klar, übrigens auch das hier, diesen Einheitsbrei hier rechts, auch das hat ChatGPT für mich gemacht, dankbarerweise. Hilft auch bei so Präsentationen. Natürlich führt das alles irgendwie zu einem Einheitsbrei und das ist die ganz große Gefahr. Also wenn alle irgendwie gleich aussehen, wenn eine Banner-Blindness am Ende natürlich irgendwie durch alles, was irgendwie gleich aussieht, entsteht, was mache ich dann? Wie reagiere ich dann darauf? Was mache ich dann damit? Das ist so diese eine ganz große Megatrend auf der anderen Seite. Und ein anderer Faktor, den man natürlich auch nicht unterschätzen darf, das ist ein ganz lustiges Beispiel hier. Wie differenziere ich mich als Marke denn gegen sowas? Also natürlich haben wir auf der anderen Seite einen ganz großen Push von zum Beispiel einem Temu, die, ja, wir sagen dazu, eher so Low-Effort-Ads rauspushen. Zum Beispiel so ein Wurstbaron-Ad. Was auch immer das sein soll, ich habe absolut keine Ahnung. Oder so eine Koffer-Ad hier links. Also da gibt es ganz viel Low-Effort-Ads, es gibt ganz viel generischen AI-Einheitsbrei auf der anderen Seite. Und ja, die große Frage ist eben, was tue ich? Was tue ich und wie gehe ich damit um? Und wie kann ich dafür halt eine Lösung aufbauen? Weil das Ergebnis von all dem ist eben eine Flut an 0815 Content, der da passieren wird. Wie gehen wir damit um? Wie geht man als Werbetreibender damit um? Und wie bereitet man sich für diese Situation vor? Ja, und dazu rund um dieses Thema und ganz viele andere Punkte haben wir heute eben ganz viel Content dabei. Ich möchte noch einmal die Klammer ein bisschen weiter aufmachen, weil, wie gesagt, unser Anspruch ist, euch hier auch die aktuellsten quasi Entwicklungen mitzugeben. Es gab vor 4 Wochen vielleicht waren es 6 Wochen, dazu nochmal von Meta ein Update. Und ich glaube, dass das eins der wahrscheinlich größten Updates seit dem iOS-Thema. Der ein oder andere erinnert sich, dass das iOS 14-Thema vor 2021 sehr viel verändert hat im Performance-Marketing. Da haben wir auch sehr viel Content dazu damals gemacht. Und das hier ist jetzt sozusagen ja, das zweite ganz große oder vielleicht auch das dritte ganz große Update, was so meiner Ansicht nach in den letzten 10 Jahren passieren wird. Das sogenannte Andromeda-Update. Und schlussendlich sagt das Andromeda-Update, ich kürze jetzt mal so ein bisschen ab, dass Meta und wahrscheinlich auch viele andere Plattformen natürlich auch sehr viel investiert in AI, in KI. Und diese KI dann am Ende in der Lage ist, viel mehr Datenpunkte nutzen zu können bei der Frage, was für eine Werbeanzeige seht ihr, was für eine Werbeanzeige sehe ich. Das heißt, die können aus viel mehr Daten arbeiten, um dann noch personalisierte Werbeanzeigen auszuspielen. Sprich, die bereiten sich natürlich darauf vor, dass viel mehr Content auch kommen wird. Und deswegen ist alles eigentlich nur eine Frage der Rechenleistung und wer wie viele Rechenzentren aufbaut. Aber es ist krass, wie viele Milliarden jedes Jahr hier in AI investiert werden. Schlussendlich führt auch das wiederum zu der Situation, dass wenn man die Maschine, dieses Update, dieses Andromeda-Update, das ist ein algorithmisches, früher hat man Algorithmus gesagt, heute sagt man AI, das ist ein Update in der Art und Weise, wie Ads ausgespielt werden. Wenn man das halt sinnvoll als Werbetreibender nutzen will, dann kommen wir wieder da, wo ich herkomme, nämlich bei dem Thema Content Graph. Das heißt, ich muss die Maschine mit Varianz, vor allem mit sinnvoll strategisch aufgebauter Varianz füttern und ich muss für Differenzierung sorgen, weil sonst habe ich ja das Problem, dass eben dieser generische 0815 AI-Content da draußen irgendwie ja, die Aufmerksamkeit bekommt und ich muss mich dagegen in gewisser Weise schützen. Die Antwort ist also, ich muss natürlich relevant sein mit meinen Botschaften. Ich muss differenzieren, muss mich als Marke differenzieren und die Differenzierung kann eigentlich nur über die Marke stattfinden. Und dann brauche ich Varianz, also ich muss mich öffnen in der Varianz. Und das, glauben wir, ist die Antwort auf dieses Thema, wie man damit umgehen sollte. Und die Frage, die man sich stellen sollte, vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht auch in einem Jahr, ist nicht, wie produziere ich 50 Werbeanzeigen, sondern wahrscheinlich sprechen wir dann über 500 Werbeanzeigen. Und wie schaffe ich es, da hinzukommen? Wie schaffe ich der Maschine sozusagen so viel Futter zu geben, um damit dann schlussendlich zu arbeiten? Aber schlechte Creatives bleiben schlecht, auch wenn ich mit AI davon viel machen kann. Also es bringt irgendwie alles nichts, wenn ich so Spray-and-Pray-mäßig ganz viel irgendwie gegen die Wand knall und hoffe, dass irgendwas funktioniert. Also ich brauche schon noch eine sinnvolle Strategie dahinter. Und das bringt uns jetzt eben zu unseren Themen, die wir euch heute mitgebracht haben. Das ist so ein bisschen die Einordnung, die Klammer sozusagen dahinter. Ich glaube am Ende, ich habe das mal versucht, in so einem Loop irgendwie darzustellen, wie man damit umgehen sollte. Auf der strategischen Ebene muss ich die richtigen Entscheidungen treffen. Das fängt an am Ende, ehrlich gesagt, fängt es an bei der betriebswirtschaftlichen Analyse von dem, was ich eigentlich tue. Womit verdiene ich Geld? Wie viel Geld verdiene ich mit etwas? Dann muss ich es schaffen, einen hohen wahrgenommenen Wert herzustellen, mich als Marke, mich als Unternehmen mit einem hohen wahrgenommenen Wert zu positionieren, zu differenzieren am Ende. Weil wie gesagt, generischer 0815-Content überall. Und das muss ich dann eben immer weiter in Varianz reinbringen und natürlich dann am Ende auch systematisch analysieren. Ich glaube, eine ganz große Frage, die haben wir heute schon, wir haben heute auch schon eine Guide-Tour gemacht, eine Frage an der Stelle, die man sich da sicherlich stellen muss und die, auf die ich auch keine Antwort habe, ist, wenn wir in eine Welt reinlaufen, in der ich nicht 5, sondern vielleicht 50 oder 500 Werbeanzeigen brauche, wie findet auch Analyse davon statt? Also wer analysiert 500 Werbeanzeigen? Mal davon abgesehen, die Frage zu stellen, wer gibt 500 Werbeanzeigen denn überhaupt frei? Also das sind so ganz viele Fragen, die da noch offen sind, aber ich glaube, das ist so der Loop. Das heißt, aus der strategischen Ebene die richtigen Entscheidungen zu treffen und den Loop dann zu schließen. Und für diesen Loop haben wir eben ganz viele Themen heute mit dabei, Beispiele, Cases und ja, ganz viel Input und Inspiration hoffentlich dabei, um euch eben diese ja, Richtung in gewisser Weise mitzunehmen. So, ich darf noch einen Satz sagen oder zwei vielleicht und dann übergebe ich gleich weiter. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind Adventure. Ich bin nicht alleine hier, ich bin Florian, der hier ganz links auf dieser Folie. Wir haben auch noch Lena mit dabei, die bei uns das Thema Creative verantwortet und Marco, der bei uns das Thema Video Creative quasi verantwortet. Die werden euch ganz viele Insights jetzt teilen und ich darf ein Stück Wasser trinken. Lena, bitteschön.
Dann übernehme ich an der Stelle. Genau, Florian hat jetzt sozusagen den großen Aufschlag gemacht, einfach um euch so ein bisschen abzuholen und einfach um aufzuzeigen, wo stehen wir gerade. Und ich komme dann immer ins Spiel, ich sage dann immer, wir sind nicht da jetzt, um alle irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, weil das sind natürlich schwierige Zeiten und es sind irgendwie Zeiten, wo wir alle vor extremen Herausforderungen stehen, wir auch tagtäglich. Und deswegen sind wir heute hier und steigen jetzt mal so ein bisschen tiefer rein, weil wir wollen euch hier irgendwie Ansätze, Ideen, Inspiration, Lösungen auch bieten, dass ihr hier alle rausgeht und sagt, okay, cool, die AI ist da, aber ich habe trotzdem super viel zu tun und weiß, wie ich sie vor allen Dingen richtig nutzen kann. Und wir haben das jetzt Ganze eben so ein bisschen mal den ersten Hebel auch zusammengefasst. Und das ist eigentlich auch das, was Florian schon auch gesagt hatte. Letzten Endes geht es darum, wir stehen eben vor dieser Herausforderung, dass wir wissen, okay, diese Flut wird kommen. Und ich erinnere mich, weil ich sehr, sehr viele Vorträge auch in dem Bereich eben Kreation mache, ich habe schon vor einem Jahr gesagt, wir sind irgendwie konfrontiert mit der Informationsflut, mit dem Informationsoverload auf allen Social-Media-Plattformen. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch das Thema Relevanz in den Fokus zu rücken. Weil letzten Endes, ich habe Werbepsychologie studiert und es ist eben so, dass wir durch diesen Overload, diesen Informationsoverload, einfach unser Gehirn auch versucht, viel besser mit diesem Informationsoverload umzugehen. Und was hat unser Gehirn gemacht? Wir selektieren Informationen viel, viel besser und deutlicher. Das macht ihr nicht bewusst, das macht ihr alles unterbewusst. Und umso wichtiger ist eben, dass auch unsere Werbeanzeige, das heißt, wir stecken da Geld dahinter, wir wollen irgendwie was mit unserer Werbeanzeige erreichen, dass die eben genau diesen Nerv trifft, dass die diese Relevanz von unserer Zielgruppe, die wir erreichen möchten, trifft. Denn nur so bleiben die Leute hängen. Sonst ist eben der nächste Content eben da und wir sind ganz, ganz schnell eben im Weiterscrollen. Das heißt eben, wir müssen relevante Informationen bieten. Letzten Endes sind Werbeanzeigen nichts anderes als Informationen, die wir eben an die Leute rausschicken und im besten Fall eben dann mit einer Botschaft, mit einer visuellen Botschaft, mit einer kommunikativen Botschaft, die wir eben bei den Leuten platzieren wollen, damit sie unsere Marke, unser Unternehmen einfach wahrnehmen. Und natürlich das Thema Differenzierung. Wir wollen eben auch versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. Ich sage das auch immer, wir können alle eigentlich jetzt hier in der gleichen Zielgruppe für ein Unternehmen sein. Und trotzdem sind wir Individuen, trotzdem sind wir ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, es gibt vielleicht Leute hier im Raum, die sagen, hey, ich konsumiere super gerne Videocontent. Und es gibt aber andere, die sagen, nee, weiß ich nicht, muss ich jetzt meine Zeit irgendwie nicht damit füllen, mir täglich 2 Stunden Reels oder TikToks anzuschauen. Das heißt, wir sind ganz, ganz unterschiedlich, auf was für eine Art und Weise von Medien wir reagieren zum einen und natürlich auch auf welches Design. Design ist immer irgendwie subjektiv, mehr oder weniger, ne? Und das heißt, wir haben auch da unterschiedliche Interessen und deswegen ist auch das Thema Differenzierung sehr, sehr wichtig und eben die Varianz kommt dann auch mit rein. Das heißt, wir packen das alles so ein bisschen zusammen und bieten eben genau diese Varianz und letzten Endes führt das eben genau dazu, dass wir auch besser aufgestellt sind, wenn es darum geht, neue Kunden zu akquirieren, neue Kunden zu erschließen, weil das ist ja eine Blackbox für uns. Letzten Endes wissen wir eben genau nicht, worauf neue Kunden eben, die wir erreichen wollen, reagieren. Das ist immer einfacher bei Bestandskunden. Da wissen wir relativ mittlerweile ganz gut über irgendwie CRM-Maßnahmen, über andere Maßnahmen, wie reagieren die Leute auch auf unseren Content, auf Instagram. Da können wir die Reaktion so ein bisschen besser fühlen. Aber wenn wir Werbeanzeigen schalten auf eine kalte Zielgruppe, die wir überhaupt nicht kennen, dann müssen wir erstmal eben gucken und testen, was da insbesondere gut funktioniert. Und wir haben jetzt auch mal hier so einen kleinen Case mitgebracht, weil letzten Endes zielt es genau darauf ab, in die Differenzierung reinzugehen und eben auch die Varianz zu bieten. Letzten Endes, hier steht eben Meta-Ads plus Influencer ist gleich 1. Was heißt das Ganze? Das heißt, in dem Beispiel hier Teveo, eine Marke, die sehr, sehr lange schon und sehr bekannt im Influencer-Bereich ist, die sehr, sehr viele Influencer-Marketing-Maßnahmen macht, die aber auch wiederum eben auch Meta-Ads schaltet. Aber wenn ihr euch mal den Content anschaut, man sieht, es ist eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, man fischt mehr oder weniger im gleichen Teich, weil der Influencer-Content deckt sich eigentlich genau mit dem, wie die Werbeanzeigen aussehen. Das heißt, auch zum Thema Inkrementalität kann man eben da auch sagen, naja, mehr oder weniger ist es eben die gleiche Zielgruppe. Hätte jetzt vielleicht jemand sogar auch gekauft, wenn er die Werbeanzeige nicht gesehen hätte? Wahrscheinlich, weil er eben vielleicht den Influencer-Content gesehen hat, der mehr oder weniger genauso aussieht wie die Meta-Werbeanzeigen. Das ist eben ein Case, wo wir sagen, da geht definitiv mehr und da sollte auch definitiv mehr gehen. Und was haben wir gemacht? Wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir gucken uns einfach die Daten viel, viel genauer an. Letzten Endes ist es das, womit wir arbeiten. Das sind Daten. Ich sage immer, ich liebe es auch auf der einen Seite, weil letzten Endes die Daten geben uns eine Richtung vor. Ne? Das ist nicht so, okay, heute fühle ich das so, heute fühle ich das so, sondern wir haben Daten und das ist super und die sollten wir auch nutzen. Und genau das haben wir bei Tveo auch gemacht. Wir sind hingegangen, haben uns angeguckt, was sind denn eigentlich die Produkte, die für Neukunden gut funktionieren? Was sind denn beispielsweise Farben, die für neue Kunden gut funktionieren? Dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich jetzt nicht die komplette Bandbreite bewerbe, auch in meinen Meta-Ads, sondern dass ich mich genau auf diese Sachen fokussiere. Und was wir auch gemacht haben, auch dahin zu gehen und zu schauen, Tveo ist auch international unterwegs. Auch die internationalen Märkte haben völlig unterschiedliche Interessen. Dann haben wir herausgefunden, dass beispielsweise in Frankreich eher hellere Rosé-Töne, Beige-Töne gut funktionieren. In Deutschland hingegen kaufen die Leute eigentlich fast ausschließlich schwarze Leggings. So, das sind alles solche Punkte, die wir anhand von Daten gewonnen haben. Und genau das müssen wir natürlich auch nutzen, wenn es um die Kreation geht. Weil letzten Endes schaffen wir es eben so, auch relevantere Werbeanzeigen zu erstellen. Und wir sind auch hingegangen und haben genau dieses Learning genommen. Okay, wir wissen, das Produkt, diese Farben, und sind hingegangen und haben eben diese Varianz erstellt. Ihr seht es eben in den unteren Screenshots. Es gibt eben Collagen, es gibt Kataloganzeigen, es gibt UGC und natürlich gibt es immer noch die Influencer-Community, die aber wiederum sich komplett unterscheidet von dem Content, den wir eben auf Meta für Werbeanzeigen spielen. Das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere, auf gar keinen Fall. Die beiden Bereiche brauchen sich. Nur man muss eben da auch seine Strategie entsprechend anpassen, damit man eben nicht diesen Einheitsbrei über alle Kanäle hinweg durchzieht, sondern wirklich auch hier spezialisiert, insbesondere für Neukunden, die Kreation auch anpasst und das insbesondere auf einer Basis von Daten. Und die habt ihr alle irgendwo. Ihr müsst sie eben nur versuchen, richtig auch zu nutzen. Der zweite Hebel. Wir haben neuen Hebel haben wir mitgebracht. Der zweite Hebel. Wir haben das Content Graph Hacking genannt. Florian hat vorher euch schon erklärt, was ist denn eigentlich dieser Content Graph? Und letzten Endes geht es ja genau darum, aus dieser Flut auszubrechen, aufzufallen, aufmerksam für meine Marke, für mein Unternehmen auch zu machen. Und wie schaffe ich das denn? Wie schaffe ich es genau eben diesen Graph auch ja, zu hacken? Und insbesondere stehen wir auch vor der Herausforderung und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Szenario auch viele von euch kennen. Wir alle, und auch das haben wir jahrelang gepredigt und prägen es immer noch, Testen ist super wichtig. Wir müssen testen. Wir müssen eben versuchen, uns anzunähern, was funktioniert vielleicht nicht. Das heißt, wir sind eigentlich tagtäglich in einem ständigen Testing, wenn es um Meta-Werbeanzeigen geht. Nur was eben wir auch gemerkt haben in vielen, vielen Accounts, dass das Testbudget plötzlich irgendwie den kompletten Account gesprengt hat, wir das Testbudget immer höher geschraubt haben, weil wir wollen ja mehr testen und jetzt kommt noch AI und dann können wir ja noch mehr Content, noch mehr Creatives testen. Und letzten Endes hat die Performance darunter gelitten, weil irgendwie hat man dann so das Gefühl gehabt, oh, ich muss und da noch was testen und da noch was testen und hat so ein bisschen den Fokus verloren, hat so ein bisschen eben genau das verloren zu sagen, was ist relevant? Welche Produkte? Worauf fokussiere ich mich? Und letzten Endes ist es eigentlich eher ein Anliegen, dass wir sagen, okay, wir schrauben das Testbudget vielleicht ein bisschen runter und testen aber wirklich relevante Ansätze und schmeißen nicht einfach irgendwie was rein und gucken mal irgendwie, was funktioniert und haben dann plötzlich irgendwie ein immens hohes Testbudget, sondern letzten Endes geht es ja darum, die beste Performance irgendwie rauszuholen. Und die gute Nachricht, auch das schauen wir uns jetzt im Detail nochmal so ein bisschen genauer an. Wir gehen jetzt wirklich mal so ein bisschen Step by Step auch durch, anhand eben von auch einem Kundenbeispiel, wie wir das eben gemacht haben, wie man eben auch das Ganze so ein bisschen, diesen Content Graph Hacking, wie man das auch in verschiedene Phasen auch einteilen kann. Und zu Beginn, insbesondere eben gerade auch im E-Commerce-Bereich, aber auch in anderen Bereichen, steht eigentlich auch immer das Thema Offer. Was biete ich eigentlich an? Wie biete ich mein Produkt eben auf Meta-Werbeanzeigen an? Und wichtig in dem Zusammenhang ist auch immer, sich wiederum bewusst zu machen, Meta ist ein Push-Kanal. Das heißt, nicht alles oder nicht alle Produkte, nicht alle Dienstleistungen eignen sich eben für diesen Push-Kanal. Das ist ja auch immer das, ihr kennt es sicherlich auch, wenn sich dann die Kanäle gegenseitig so ein bisschen, aber hier Google funktioniert doch da besser und da ist doch irgendwie Pinterest oder TikTok irgendwie besser. Jeder möchte ja irgendwie besser sein, aber letzten Endes geht es eben genau darum, dass man herausfinden muss, was sind die Produkte, was sind die Sachen, die eben für diesen Push-Kanal sehr gut funktionieren. Und das heißt nicht eben, dass alle anderen Kanäle schlecht sind, sondern man muss sich eben darauf so ein bisschen spezialisieren. Und wir sind hier auch hingegangen, beispielsweise eben eine alltägliche eben Pfanne, die jeder vermutlich irgendwie, oder vielleicht auch nicht, vielleicht kauft ihr die jetzt auch in seinem
Haus. Kauft die.
Kauft die.
Zufälligerweise sitzt jemand von diesen Pfannen hier.
Zufälligerweise, ja.
Vielleicht hat er nachher noch einen Rabattcode. Einen
kleinen Werbebreak auch eingeführt. Zufälligerweise sitzt hier jemand von diesem Unternehmen auch bei uns hier in der Masterclass.
Nicht geplant, nicht geskriptet, wirklich nicht.
Nicht geskriptet, genau. Aber ein ganz schöner Case oder ein ganz schönes Beispiel, um euch das auch eben zu zeigen. Eben eine Pfanne, die schon auf Amazon sehr, sehr gut funktioniert hatte, die auf Amazon auch ihre Berechtigung hatte. Nur wir standen dann vor dem Problem, dass wir gemerkt haben, so irgendwie nur die Pfanne für Neukunden, es war irgendwie nicht ausreichend. So, wir brauchen einfach ein bestimmtes Neukundenangebot, was wir eben dann wiederum über Meta pushen können. Und genau das war so der erste Step, dass wir gesagt haben, okay, hier gibt es wirklich ein spezielles Neukundenangebot und wir differenzieren uns eben dann auf Meta im Gegensatz eben dann zu Amazon, weil dieses Angebot gibt es eben jetzt auf Meta. Und wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zurückkommen zu dem Thema Content Graph, also da geht es ja wirklich auch, okay, welche Art und Weise des Contents soll ich, kann ich produzieren? Und wir schauen uns die einzelnen Phasen jetzt auch nochmal so ein bisschen genauer an. Wichtig ist aber, dass eben, ich weiß, ich stehe auch tagtäglich vor der Herausforderung, ich möchte so viel testen und es ist so viel möglich und das kann ich noch machen und das kann ich noch machen, dass man sich da so ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, ich teste jetzt wirklich eine Sache bewusst. Und am einfachsten ist es an für sich eigentlich immer, wenn man sagt, ich teste erstmal die Kommunikation. Wie spreche ich eigentlich potenzielle Neukunden an? Und das haben wir beispielsweise auch hier gemacht. Es sind exakt die gleichen Creatives. Auch hier schon mal das Thema CI so ein bisschen mit reingebracht, dass es einfach diesen Wiedererkennungswert auch von der Marke hat. Aber letzten Endes unterscheiden sich diese Creatives eben nur in der Art und Weise der Headline, der Kommunikation. Und das reicht erstmal. Das ist auch ein Testing. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Testing, insbesondere wenn ihr noch am Anfang seid. Weil auch das ist eben oftmals, dass man einfach nicht den Nerv oder den Ton, die Tonalität von der Zielgruppe trifft. Und ich muss doch erstmal wissen, bevor ich losrenne in 1000 Richtungen, okay, auf was reagiert die Zielgruppe? Was findet die Zielgruppe relevant? Auch einzelne Wörter beispielsweise oder insbesondere auch größere Themen. Das heißt, die erste Phase ist eigentlich immer, ich versuche eben ja herauszufinden, welche Botschaft funktioniert eigentlich gut. Dann gehe ich erst hin und sage, okay, wenn ich jetzt weiß, die Art und Weise der Kommunikation, das Thema funktioniert gerade für meine Zielgruppe sehr, sehr gut, dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, okay, ich starte vielleicht auch mit dem Thema Video, ich starte mit dem Thema UGC, User-Generated Content, weil natürlich, das wissen wir auch, der deutlich, deutlich aufwendiger ist in der Produktion, ne, mit Creator suchen, dann die ganze Abstimmung eben im Creator-Bereich, Video-Cutting, das ist eben nicht mal schnell irgendwie hier mit ChatGPT mal schnell irgendwie gelöst, sondern das braucht einfach auch eine gewisse Zeit. Das heißt, ich nehme aber genau diesen Insight, den ich aus der Phase 1 gewonnen habe. Das heißt, ich weiß, welche Art und Weise der Kommunikation der Botschaft funktioniert und bastel eben mir daraus auch bestimmte Skripte für diesen Creator-Content. Das heißt, auch das Thema spiegelt sich hier in diesem Content wieder, weil ich ja schon weiß, dass diese Art und Weise der Kommunikation ganz gut funktioniert. Und ich habe eben daraus dann schon wieder ein neues Content-Piece auch gewonnen. Auch zusätzlich dazu, wenn man mit Creatoren arbeitet, kann eben auch das Thema Partnership-Ads ganz spannend sein. Das heißt, ihr seht hier eben, dieses Video wird jetzt nicht von der Marke ausgespielt, also der Absender ist nicht die Marke, sondern der Absender ist die Creatorin. Das wiederum bedeutet eben jetzt auch für User, dass sie eben nicht sofort checken, okay, das ist jetzt eine Werbeanzeige von der Marke, die will mir hier was verkaufen, sondern das ist eigentlich primär erstmal der Content von der Influencerin oder von der Creatorin. Und man hat so zusätzlich noch eine Möglichkeit, genau den Content, den ich vorher auch schon hatte, zu recyceln und zu sagen, okay, ich spiele das einfach mal über ihr Profil aus und ich muss nicht nochmal direkt irgendwie eine neue Werbeanzeige basteln, sondern ich teste einfach mal, ob das vielleicht auch schon einen Impact hat, weil die Leute auch mittlerweile eben Marken und Unternehmen misstrauischer gegenüber sind als eben Influencern. Und so kann man eben genau diesen Content noch einmal verwenden. Und die letzte Phase ist dann das Thema High-Quality-Produktionen. Auch das ist was, ich glaube, vor ein paar Jahren wären wir irgendwie hier noch gestanden und hätten gesagt, ach ja, das ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig, irgendwie wir brauchen authentischen Content, wir brauchen irgendwie UGC-Content. Das ist aber mittlerweile trotzdem wieder wichtig geworden, weil wir eben ja auch sagen, wir versuchen uns auch über die Marke und über die Markensprache auch zu differenzieren. Und die Markensprache ist eben auch, dass man auch eine andere Art und Weise der Videoproduktion auch anstößt. Das heißt eben, der Video sich auch komplett unterscheidet zu dem UGC-Video, was ihr vorher auch gesehen hattet. Und wir sozusagen nochmal eine Stufe der Varianz mit draufpacken und am Ende eben so auch weitere, ja, Diversifikationen auch von Videocontent bekommen. Und letzten Endes geht es eigentlich genau darum, dass man diese Phasen nacheinander durchläuft und so versucht eben diese Varianz zu schaffen, diese Differenzierung zu schaffen, weil letzten Endes eben kann es auch nur so funktionieren, dass ihr eine möglichst große Bandbreite an Leuten auch erreichen könnt, die eben vielleicht auch eure potenzielle Zielgruppe auch ist. Das heißt eben, manche hole ich vielleicht eher mit dem High-Quality-Content ab, andere mit dem User-Generated-Content. Aber eben das Ganze ist ja thematisch geclustert. Das heißt, die Botschaft weiß ich ja schon, dass die irgendwie ganz gut funktioniert hat. Und ich packe hier nicht irgendwie 1000 verschiedene Tests untereinander rein und weiß am Ende letzten Endes, ja, mehr oder weniger nicht, was eigentlich so richtig funktioniert hat, sondern ich gehe wirklich diese einzelnen Phasen durch, damit ich eben eine möglichst große Bandbreite und Varianz auch ja hier erzielen kann. Und weil wir eben auch das Thema ja High-Quality-Content eigentlich so richtig das erste Mal so ein bisschen angegangen sind, haben wir jetzt auch nochmal so ein paar Insights, beziehungsweise Marco erzählt euch jetzt gleich nochmal so ein paar Insights zu dem Thema High-Quality-Content. Wie kann ich das Ganze angehen? Was sind so ein bisschen unsere Learnings? Weil wir eben auch sagen, klar, das Thema UGC ist nicht tot, das ist definitiv noch da, aber man muss eben auch gucken, wie man in andere Formate auch denken kann.
Ja, genau. Also User-Generated Content ist und bleibt wichtig und ich sage bei High-Quality-Reels gerne dazu, das ist jetzt Video, Kino oder TV-Qualität, die wir in die sozialen Netzwerke übertragen. Man sieht es ja, wir arbeiten da zum Beispiel mit bis zu 8K Auflösung. Das ermöglicht natürlich, dass man so sensationelle Details vom Produkt oder bei der Anwendung hinbekommt. Und das ist dann auch ein Niveau und ein Level, das kann kein Creator zu Hause hinbekommen, egal welches Smartphone er benutzt. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn man sagt, es ist gut, dass zum Beispiel noch ein professionelles Videoteam auch zum Einsatz kommt und für solche Sachen eben gebraucht wird. Das ist auch das Stichwort. Darin unterscheidet sich nämlich die Produktion. Man schickt nicht fertige Skripte zum Creator nach Hause, wie es ja, sag ich mal, gängig ist. Und die produzieren das zu Hause, schicken das zu. Sondern wir gehen mit einem professionellen Videoteam vor Ort und setzen die Produktion um. Vor Ort ist, wie man hier so ein bisschen sieht, nicht die klassische und sterile Studioproduktion, die dann auch etwas ja, eben steril oder künstlich wirkt, sondern wenn zum Beispiel das Produkt zu Hause seine Anwendung findet, dann geht man in eine Wohnung, in einen authentischen Kontext und macht da die Produktion. Was bringt das vor Ort? In der Regel bin ich da mit dabei und darf dann da auch eingreifen, wenn mir irgendwas spontan einfällt. Man sieht es zum Beispiel hier, man ist eben live mit dabei und das ermöglicht nochmal ganz viel Neues. Zu einem, es gibt manchmal so Sachen, die kann man nicht planen. Das Licht ist irgendwo besonders gut, eine Ecke kommt ja, gut rüber und die Person macht eine Bewegung oder nutzt das Produkt auf eine Art und Weise, was man vielleicht nicht planen kann. Und genauso, und das wird dann besonders spannend, weil ich lege ganz viel Wert auf das Thema Skripte und was wird da gesprochen und so. Und wenn man dann zum Beispiel vor Ort ist, dann kann man auch mal ganz anders mit der Person agieren. Spontan Fragen stellen oder sagen, sprich das doch mal bitte so, wie du das sagen würdest. Weil es ist einfach so, manchmal sind Skripte, kriegt man die Wörter nicht von der Lippe gesprochen. Und da kommen manchmal Formulierungen, da sage ich echt, hey, das ist Marketing-Gold. Weil einfach das gesprochen ja von dem Creator auch passend zur Zielgruppe rüberkommt. Die Qualität unterscheidet sich auch darin, es findet nochmal eine professionelle Post-Production statt. Da reden wir von Color Grading zum Beispiel, dass eben die Farben immer exakt das gleiche Licht- und Sättigungsverhältnis haben. Auch das wird mit klassischem Creator-Content etwas schwierig, sodass halt das ganze Video eben den gleichen Ton hat und eben auch der Ton ist dann professionell vertont und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Was ist das Ergebnis? Man bekommt als Marke das Produkt wirklich auf einem Level präsentiert, das ist sensationell, das macht Spaß, also man sieht es einfach, ne? Die Aufnahmen, das ist eine gute Geschichte und dann kommt so ein bisschen die Sorge auf, okay, das sieht aber auch teuer aus. Wenn man da auch ohne Sinn und Verstand dran geht, dann kann das auch mal schnell so sein. Oder anders formuliert, vielleicht kommt auch der Gedanke auf, ah, wir haben doch schon ein teures Imagevideo produzieren lassen oder so oder für einen anderen Kanal was gemacht, kann man das nicht benutzen? Da würde ich sagen, nein, weil was wir nicht vergessen dürfen, wir sind trotzdem auf der Plattform Social Media. Und da gelten einfach gewisse Regeln, die wir brauchen, um die Zielgruppe auch zu erreichen und die Leute zu triggern. Wir müssen da ein anderes Storytelling machen, wir müssen da anders rangehen. Und dennoch können wir, eben wenn man das sinnvoll einsetzt und die Content Pieces auch entsprechend gut plant, kann man da wirklich viele Konzepte rausholen, die sehr repräsentativ, qualitativ und spannend sind und eben nochmal im Gegensatz zum Homemade-Content differenzieren. Genau. Du.
Eine Staffelübergabe. Wir haben jetzt schon ganz viel über das Thema Differenzierung gesprochen und wir haben es auch schon so ein bisschen ja, in den Ansätzen auch mit reingebracht, dass das Thema Marke, CI, Brand immer wichtiger wird. Und das Paradoxe ist, dass ich glaube, ich auch vor ein paar Jahren hier gestanden wäre und wahrscheinlich das nicht so unterstrichen hätte oder vielleicht nicht auch so stark in den Fokus gerückt hätte, weil eben auch vor ein paar Jahren oder auch bis vor kurzem eigentlich noch das Thema, ja, aber es ist doch wichtiger, es performt, ne? Hauptsache es performt, so ob es jetzt irgendwie, ob da jetzt das Logo an der richtigen Stelle irgendwie sitzt und ob man jetzt irgendwie immer konsistent das CI irgendwie einhält, ist doch gar nicht so wichtig, Hauptsache es performt. Aber durch das Thema AI und was da alles eben kommt mit dieser Informationsflut, ist eben auch das Thema Branding und CI immer wichtiger für Performance-Ads. Und damit meine ich eben nicht, dass man sich jetzt vielleicht streiten muss, ob das Logo 1 Zentimeter weiter links oder 1 Zentimeter weiter rechts quasi auf dem Creative liegen muss, sondern es geht darum, eben genau diese Konsistenz beizubehalten und die CI, die man in den meisten Fällen eh schon hat, eben in den Performance-Bereich mit übersetzt. Das heißt, ich nutze natürlich die Marken, die Farben. Ich nutze auch markenspezifische, ja, Icons, Logos etc., so dass das Ganze irgendwie so ein bisschen schon natürlich immer noch diesen Performance-Charakter hat. Ich habe hier eine starke Headline, eine ganz, ganz klare Headline. Ich habe auch den Produktfokus, der für Performance-Werbeanzeigen einfach sehr, sehr wichtig ist. Der ist da. Und trotzdem eben ist diese CI sehr, sehr gut erkennbar, wenn man sich beispielsweise auch die Webseite anschaut. Man sieht sofort, ah, okay, das ist Marke XY eben. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man auch da so ein bisschen den Fokus beibehält, dass man sagt, okay, ich nutze meine CI und übersetze das Ganze so ein bisschen eben in den Performance-Bereich und trotzdem wissen die Leute sofort, okay, wenn sie irgendwie ein Creative von mir sehen, ah ja, das muss doch die Marke XY sein. Die Marke ist eben eure Möglichkeit, euch zu differenzieren, euch von dem Temu, von dem Shein oder wie sie alle heißen, eben so ein bisschen Stück weit eben abzuheben und da einfach so ein bisschen, ja, präsenter zu sein. Oder auch eben die Creatives, die Florian auch gezeigt hat, die mit der generativen AI erstellt worden sind, die sind noch nicht perfekt und die sind auch noch nicht auf dem Level, wo man eben sagt, okay, die kann ich jetzt vielleicht 1:1 da irgendwie auch direkt in den Werbeanzeigenmanager packen, aber die werden vermutlich ganz bald auch da in diesen Bereich kommen. Aber die Marke eben, diese Marke auch zu visualisieren, das ist definitiv was man auch weiterhin so ein bisschen, ja, im Blick behalten sollte. Und auch das hat Florian vorher schon mal so ein bisschen angesprochen. Es geht natürlich auch darum, mit der KI zu arbeiten, die AI zu nutzen und nicht gegen die KI zu arbeiten, weil das wird uns alle irgendwie auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht wirklich weiterbringen. Aber wie können wir das Ganze auch gut für uns nutzen? Indem wir beispielsweise auch hier versuchen, Produktionskosten zu sparen. Fotoshootings, Bildmaterial ist ein enorm wichtiges Element, wenn es um das Thema Creatives geht. Ich sage das auch immer so, dass wenn man kein Bildmaterial hat, naja, was soll man denn irgendwann großartig aus Creatives rausholen? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Nur das Thema ist auch, okay, dahinter steckt auch immer meistens sehr viel Aufwand. Ich muss ein Produktionsshooting irgendwie organisieren oder generell einfach ein Fotoshooting organisieren, um vielleicht dann eben ein paar neue Produkte auch irgendwie abzulichten. Oder eben wir als Performance-Agentur sagen, aber ich brauche jetzt hier diese Pfanne, bitte mit einem Spiegelei oder bitte mit einem Spargel, weil ist gerade Spargelsaison, ist es Frühling. So, wenn jetzt irgendwie der Kunde hingehen müsste und sagen, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie hier wieder alles organisieren, Fotoshooting organisieren, damit ich vielleicht irgendwie ein Bild machen kann mit einem Spargel in der Pfanne, das würde natürlich absolut keinen Sinn machen. Und dafür gibt's die KI. Diese Bilder, die ihr hier seht, also ihr seht hier diese Ausgangsbasis, das ist ein normales Bild, was es eben schon gibt, mit der Pfanne, da wird was angebraten. Und die AI hat eben genau das gemacht, was wir wollten. Nämlich wir wollten auf der einen Seite eben ein Spiegelei in der Pfanne und wir wollten aber auch das Thema Spargelsaison irgendwie so ein bisschen pushen. Und das wurde mit der AI erstellt. Und auch da würde ich jetzt mal behaupten, seht ihr den Unterschied definitiv nicht. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo ich sage, ist nur vielleicht noch nicht ganz so ausgereift. Aber da sieht man definitiv den Unterschied nicht. Und ich kann einfach hingehen und diese Werbeanzeige 1:1 so nutzen, ohne dass ich jetzt nochmal irgendwie ein aufwendiges Fotoshooting hier organisiert habe und kann direkt eben auch hier wieder ins Testing reingehen, bin super schnell, bin super agil. Für solche kleinen Nuancen ist eben auch das Thema KI extrem gut. Und das Ganze kann man auch im Videobereich beispielsweise machen. An der Stelle will Florian auch noch ein...
An der Stelle bitte beachte das Wortspiel mit dem Spiegel AI, weil wir haben über AI hier auch ein Spiegelei. Spiegel AI, ja, kleiner Dad-Joke, aber der musste sein. Danke für die Bühne.
Ja, das wollte ich ganz Flo überlassen, den Dad-Joke.
War mir wert.
Genau, auch das Thema Video kann man eben genauso gut hier mit bespielen. Ne? Auch hier wollten wir das Thema, okay, wir brauchen irgendwie noch eine B-Szene, wo man irgendwie schön irgendwie ein Ei brät, irgendwie in der Pfanne. Gab's nicht. konnte man jetzt auch gerade vielleicht irgendwie nicht organisieren. Wir wollten aber das Thema gerne eben da auch mit einbringen. Und auch das eben wurde über die AI eben erstellt. Und somit hat man eben dann auch nochmal einen ganz schönen Mix auch in dem Video geschaffen, dass man das ganze Thema auch da nochmal so ein bisschen vorantreiben kann. Es geht natürlich auch noch weiter. Auch das habt ihr sicherlich schon gesehen. Es gibt diverse AI-Creator mittlerweile schon auch am Markt. Es gibt diverse Tools, die diese Creator auch anbieten. Es ist noch nicht optimal. Also das sieht man jetzt vielleicht hier nicht so auf den Folien. Wenn man sich jetzt eben links diese Frau anschaut und jetzt ein zweiminütiges Video anschauen würde, wo sie einfach nur spricht, dann würde man das definitiv sehen, dass sie irgendwie so ein bisschen teilweise unnatürlich auch gestikuliert und auch ihre Mundbewegung ist teilweise irgendwie auch ein bisschen strange. Also da sind wir noch nicht auf dem Level, dass wir sagen, okay, wir nutzen jetzt nur noch AI-Creator. Aber im Mix dann wiederum, um zu sagen, hey, ich habe irgendwie nur coole B-Szenen von irgendwie einem Produkt, aber mir fehlt so ein bisschen diese menschliche Komponente, mir fehlt so ein bisschen, ich habe keine Influencer, ich habe irgendwie vielleicht auch nicht das Geld, um irgendwie mit Creatoren zu arbeiten, sondern wir wollen hier einfach vielleicht auch nochmal irgendwie diese menschliche Komponente reinbringen. Dafür kann das echt ganz gut sein, einfach so eine Sekunde, dass man eben genau diese Person hier sieht, es spricht jemand, in dieser einen Sekunde wird das keiner merken, dass das eben mit einer AI erstellt wird. Also da ist es definitiv schon auf einem Level, wo wir sagen, da können wir das sehr, sehr gut nutzen, da können wir das sehr, sehr gut integrieren. Jetzt so ganz eben Creator, aber auch das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren definitiv verbessern. Es gibt auch schon eben AI-Agenturen. In Barcelona, glaube ich, gab es irgendwie die erste Agentur, die ausschließlich 3 AI-Creator hat. Das ist abgefahren, wenn ihr die anschaut. Das ist wirklich abgefahren. Die haben eigene Instagram-Profile. Du siehst es wirklich nicht. Und Florian hat es vorher auch schon mal einen Case gezeigt. Das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema in der Fashion-Industrie, dass es eben zukünftig eben auch sehr, sehr viel mit AI-Models und eben auch AI-Creatoren gearbeitet wird. Also das wird definitiv auch nochmal ein Thema. Stand jetzt kann man das schon nutzen, sage ich jetzt mal, aber jetzt nicht, um irgendwie eine komplette Creator-Produktion zu ersetzen, würde ich sagen.
Das heißt übrigens ArcAds, das Tool. Wer es nicht gesehen hat, steht auf der Folie links ArcAds. Achso, ich bin dran.
Dann mache ich direkt weiter. Du darfst den Hebel.
So, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde hier am Start und sind bei Hebel 3. Keine Sorge, jetzt sitzen wir ein bisschen kürzer. Aber alles, wie gesagt, unter der Klammer, wie differenziert man sich, wie schafft man Varianz? Das ist die ganz große Frage in dieser Welt der KI. Und vor allem, wenn es um das Thema, wir haben es vorhin schon mal gezeigt, das Thema Partnership-Ads geht. Also Partnership-Ads hießen früher Branded Content. Also wie schaffe ich es quasi, Werbeanzeigen nicht nur als Brand aufzuspielen, sondern über Creator? Das ist ein Thema, was wir gefühlt schon seit 4-5 Jahren immer wieder diskutieren. Und es kommt immer wieder der gleiche Punkt. Es ist mega teuer. Also die Creator, die wollen einfach alle immer so viel Geld dafür. Und irgendwie lohnt sich das dann überhaupt? Kriege ich die Performance überhaupt wieder raus, wenn ich 4.000 Euro oder so bezahle, um Ads über so einen Creator auszuspielen? Das ist eine ganz große Frage. Und was tatsächlich sehr gut funktioniert, da braucht man natürlich auch ein bisschen eine Offenheit, ist zu sagen, warum nutze ich nicht eigentlich meine eigenen Creator? Also warum baue ich mir nicht selbst Corporate Creator auf, die ich bei mir selbst habe? Also wieso nutze ich nicht eigene Profile, um eben genau das hinzubekommen, nämlich eben die Varianz und die Differenzierung, aber kostet mich halt weniger. Und tatsächlich ist das etwas, was ich euch auf Basis von ganz vielen Datensignalen sagen kann, dass das richtig gut funktioniert. Das hier, diese Person oder diese zwei Personen, um genau zu sein, die Pamela und die Georgia, sind beide im Creative-Team am Ende. Und die Idee war irgendwann zu sagen, ja, warum nutzen wir nicht euch in gewisser Weise oder stellen für euch ein Profil im Namen der Company und nutzen das nicht für die Werbeanzeigen? Also Corporate Creator. Das Gleiche, was man im Endeffekt bei LinkedIn ja auch macht. Bei LinkedIn ist ja auch das Thema Corporate Creator ein ganz großer Punkt. Warum macht das eigentlich keiner bei Meta oder bei Social Ads? Und wir haben das gemacht und ich kann euch wirklich sagen, es funktioniert richtig, richtig gut. Der ganz schöne Vorteil eben bei diesem Thema versus externe Creator ist, dass ihr hier halt die volle Handhabe habt. Also ihr habt quasi die Hand drauf, ihr könnt sagen, ey, lass nochmal die Variante testen, lass nochmal das testen, lass nochmal eine andere Version davon testen. Ihr habt halt die volle Hand drauf. Ihr könnt das perfekt quasi das Messaging anpassen, ihr könnt viele Varianten davon testen. Ist mega geil, kostet eigentlich nichts, sondern man braucht halt Bereitschaft dafür, das zu tun. Kann ich euch aber absolut nur empfehlen, das funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut. Der vierte Hebel, der hängt sehr stark an dem von gerade eben dran. Ich habe das die sogenannte Chipstütenstrategie genannt, weil das eben natürlich auch etwas ist, was man sich merken kann, die Chipstütenstrategie. Da werdet ihr vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken. Was ist das? Die Chipstütenstrategie ist im Prinzip am Ende eine Maßnahme oder eine Vorgehensweise, am Ende eine Strategie, um omnipräsent zu sein. Als Marke. Weil ihr kennt das vielleicht, ihr habt irgendwie zu Hause eine Chipstüte irgendwann mal gekauft unter der Woche und dann ist irgendwie Freitagabend, Samstagabend, keine Ahnung, ihr zieht euch irgendwas bei Netflix rein und ihr wisst im Hinterkopf, da ist irgendwo diese Chipstüte und irgendwann werdet ihr schwach und esst sie einfach auf. So, und das wollt ihr schaffen, das solltet ihr sein, eben als Marke. Ihr solltet diese Omnipräsenz, diese mentale Verfügbarkeit, sagt man dazu auch, maximal aufbauen, aber halt für wenig Kosten am Ende. Maximal aufbauen, dass irgendwann die Leute sagen, irgendwas war da, ich schlag mal zu. Und jetzt kombinieren wir zwei Dinge, nämlich wir können zum einen sagen, schau mal, wir haben hier diese Partnership-Ads und vielleicht laufen die sogar über Corporate Creator und die spielen wir einfach ganz gezielt mit einer relativ hohen Frequenz tatsächlich im Retargeting aus. Wir nutzen dazu tatsächlich eine, ich habe vorhin bei Slido eine Frage gesehen zum Thema, welche Kampagnenziele verwenden wir. Dafür würde ich tatsächlich eine Reichweitenkampagne nutzen. Also ihr spielt die Werbung aus auf Reichweite, da könnt ihr so ein bisschen die Frequenz steuern, könnt sagen, gut, ich will es jetzt nicht übertreiben, ich mache das irgendwie so mit einer Frequenz von 3 auf 7 Tage. Und die Message, die ihr den Leuten zeigt, ist aber nicht irgendwie eine Brand-Message, sondern ihr nutzt vielleicht entweder die Corporate Creator oder ihr habt noch andere Partnership-Ads oder Creator, die euch dann empfehlen. Ihr seid also die Chipstudio, ihr schraubt die mentale Verfügbarkeit hoch und das kostet quasi nichts. Also das ist eben vom Werbebudget her so günstig, weil die Audience natürlich auch begrenzt ist im Retargeting in der Regel. Und von dem her kann man damit echt wenig Budget, und da spreche ich von, keine Ahnung, lass es 50 Euro am Tag sein, von einer maximalen Omnipräsenz, und die Leute werden euch nicht vergessen. Ihr seid also, wie gesagt, in gewisser Weise die Chipstüte, die mental immer da ist, und irgendwann, ja, werde ich dann vielleicht schwach. So, wenn man mehr so Full-Funnel-Ansätze fährt, also wenn man jetzt im Werbeanzeigenmanager sagt, ich spiele meine Kampagne nicht nur aus auf klassisch messbare Performance-Ziele, sondern ich gehe auch ein bisschen in Upper-Funnel-Maßnahmen rein, was man ab einem gewissen Punkt immer tun sollte. Wir haben da so eine Entscheidungsmatrix bei uns, ab wann das sinnvoll ist. Das hängt zum Beispiel am Werbebudget, das hängt an der Frequenz und all diesen Fragen. Also der Frage, in welcher Phase ich mich als Werbetreibender befinde. Wenn man da aber reingeht, ist immer die ganz große Frage, wie messe ich eigentlich den Impact von irgendwas, was ich im Upper Funnel mache. Also wenn ich nicht auf Verkäufe beispielsweise optimiere, wie messe ich das eigentlich? Das ist die ganz große Frage. Und da gibt es tatsächlich auch eine komplett kostenfreie Möglichkeit, die euch ermöglicht, diesen Impact auf einen Funnel zu messen. Und das ist tatsächlich easy einrichtbar. Das könnt ihr mitnehmen, das könnt ihr heute Abend im Prinzip einrichten und könnt damit loslegen. Und zwar kann man easy peasy im Werbeanzeigenmanager messen, wie viele Suchanfragen über Google entstanden sind infolge einer Kampagne. Und das ist eigentlich ja das ultimative Ziel von Awareness. Das heißt, das ultimative Ziel von Awareness ist ja, dass die Leute sagen, ich gucke mir das irgendwie nochmal an. Also ich gehe gar nicht direkt jetzt vielleicht dann und kaufe hier das Produkt. Das ist ehrlicherweise nicht immer der Fall, sondern die Leute werden ja, dadurch, dass ihr sie inspiriert, sehr wahrscheinlich über Google danach nochmal kommen. Insbesondere dann, wenn ihr vor allem auch Upper-Funnel-Maßnahmen macht, eine Video-View-Kampagne zum Beispiel habt. Und ihr könnt es messen. Also ihr könnt es im Werbeanzeigenmanager messen. Das sieht man auch hier. Das hier war oder ist, nee, es war eine Awareness-Maßnahme von Everdrop. Und um da Messbarkeit reinzubringen, außer die Tatsache zu sehen, dass das 100.000 Menschen gesehen haben, wovon ich mir nichts kaufen kann, haben wir eben im Werbeanzeigenmanager das so eingerichtet, dass wir das Suchvolumen, also dieses Search-Volume, messen können. Das ist sehr einfach. Das könnt ihr direkt mitnehmen. Das geht relativ easy über so eine sogenannte Custom-Conversion. Im Werbeanzeigenmanager heißt das. Jetzt wird es ein bisschen technisch, ihr geht in den Werbeanzeigenmanager rein, da gibt es den Events Manager und im Events Manager gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Custom Conversion einzurichten, und diese Custom Conversion wird dann quasi immer dann ausgelöst, wenn in der weiterleitenden URL Google drin ist. Das funktioniert aber genauso auch mit Bing theoretisch, also so ein Beispiel mit Google. Und dann trackt es im Werbeanzeigenmanager, vorausgesetzt natürlich, ihr habt das Tracking von der Plattform am Start, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, und dann trackt ihr die Google-Suchanfragen, die infolge eurer Kampagne entstehen, und so schafft ihr Messbarkeit eben auch in Upper-Funnel-Maßnahmen, aber auch in jeder andere Maßnahme. Und tatsächlich ist es so, wenn man mal drüber nachdenkt, was passiert da? Da sieht jemand eine Werbeanzeige und ist quasi nicht direkt ready to buy, sondern der geht dann danach über Google, der schließt seine App und geht dann danach über Google, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass das ein neuer Kunde ist, weil das machen neue Kunden. Das macht ihr wahrscheinlich genauso. Wenn ihr irgendwas bei TikTok oder so seht, so mache ich es zumindest, ich sehe das und instinktiv schließe ich eigentlich die App und gehe über Google und schaue mir das nochmal an. Das ist eine ganz typische Customer Journey für neue Kunden und deswegen ist es auch unabhängig von den Awareness-Maßnahmen voll interessant, das zu messen und sich das anzuschauen, um zu erkennen, welche Art von Kreation am Ende auch löst diese Art von Customer Journey aus, also löst aus, dass jemand sich so viel Mühe in Anführungszeichen macht und mich nochmal googelt. Das ist mega interessant zu sehen und da kann man seine Gesamt-Creative-Strategie demnach am Ende auch optimieren. Und was wir halt eben sehen, ist, wenn sehr viele Suchanfragen entstehen, sind das ganz, ganz, ganz häufig die Werbeanzeigen, die auch neue Kunden gewinnen. Also kostet gar nichts. Kleiner Hack, den ihr direkt mitnehmen könnt. Ja, dann ein sechster Hebel, ein weiteres Thema. Es geht so ein bisschen um die Optimierung in eurem Werbekonto. Wie geht man bei der Optimierung vor? Wie baue ich am Ende auch eine Kreationsstrategie? Wir haben euch ja mit dem Content Graph Hacking Ansatz schon gezeigt, wie ihr quasi systematisch die verschiedenen Medienformate einsetzt und nicht irgendwie in tausend Richtungen rennt, was immer Produktionskosten und Zeit und Aufwand verursacht, sondern wie ihr das sinnvoll macht. Und dann ist ja grundsätzlich aber die Frage, wie mache ich gesamtheitlich dann im Werbekonto da eine Strategie raus und vor allem, wie optimiere ich das Ganze? Und da ist so ein Bild, was ich, was erfahrungsgemäß sehr viel Verständnis dafür schafft und deswegen wollte ich das an der Stelle auch nochmal mitbringen, die sogenannte Fußballmannschaft. Die Fußballmannschaft für Creatives, weil da muss man so ein bisschen erstmal verstehen, wie funktioniert das eigentlich in so einem Werbeanzeigenmanager. Und wenn man das einmal verstanden hat und erfahrungsgemäß funktioniert eine Analogie mit Fußball so gut wie immer, wenn man das einmal verstanden hat, kann man auch besser optimieren, kann man bessere Entscheidungen treffen und trifft auch vor allem weniger falsche Entscheidungen, die dann am Ende einen negativen Einfluss auf eure Performance haben. Wir schauen uns einmal ganz kurz an, kurzer Crashkurs zum Thema Attribution und wie weist der Werbeanzeigenmanager Erfolg zu. Und wir schauen uns mal an, was ist so eine typische Art, eine typische Reise von einem Interessenten oder von einer Person, die keinerlei Ahnung hat, dass es euch gibt, hin zu der Situation, die kennt euch, die findet euch spannend, die setzt sich mit euch auseinander. Dann sieht das wahrscheinlich bei euch so aus und bei ganz vielen Menschen da draußen so aus, dass ihr irgendwie eine Art Inspiration bekommt und das passiert tatsächlich sehr häufig halt über Videoinhalte. Das heißt, man sieht da etwas, man denkt sich, oh, das scheint interessant zu sein, mittags knall ich mir immer irgendwie so ein Brötchen vom Bäcker rein, ist vielleicht nicht so gut, da gibt es irgendwie so eine Alternative, ich habe das Video mal gesehen. Ich klicke da drauf, bin ganz rechts in der Customer Journey. Ich klicke da drauf und in den Bewusstseinsstufen, da gibt es so ein Modell, das nennt sich die Phasen der Bewusstseinsstufen, bin ich jetzt von, ich habe keine Ahnung, ich war unaware, gewandert hin zu, ich habe jetzt eine Problem Awareness, ich kenne jetzt das Problem, ich weiß, dass das gibt. So, dann sehe ich die zweite Videowerbeanzeige, ich klicke da drauf oder ich klicke da nicht drauf, aber es passiert quasi was bei mir. Es passiert was, meine Bewusstseinsstufen verändern sich. Dann, ein paar Tage später, Tag 3, sehe ich so eine Werbeanzeige wie hier mit so einem Rezept quasi oder mit so einem Gericht am Ende. Ich klicke da drauf, aber ich bin irgendwie immer noch nicht so weit und kaufe irgendwas. Ich bin jetzt aber Solution Aware, ich kenne die Lösung. Und dann vielleicht nochmal einen Tag später klicke ich da drauf, nachdem ich so eine Review-Ad gesehen habe und dann kaufe ich das. So, das ist die Reise, die eigentlich ganz typisch immer wieder da draußen passiert, millionenfach jeden Tag, bei euch, bei euren Kunden ganz sicher genauso auch passiert, so in der Art. Das Problem ist, dass wenn ihr euch das jetzt im Werbeanzeigenmanager anschaut, also das ganze Ding dann optimieren wollt und verstehen wollt, was funktioniert hier eigentlich, dann seht ihr nur einen Teil der Wahrheit, nämlich den da. Also ihr seht am Ende nur, dass diese statische Werbeanzeige irgendwie den ganzen Credit bekommt, weil so die Attribution im Werbeanzeigenmanager funktioniert, die sogenannte Last-Touch-Attribution. Das ist wie im Fußball, der zuletzt quasi die Hacke hinhält, der bekommt 100% des Tors, aber er hat das Tor ja nicht alleine geschossen in der Regel, sondern waren andere mit beteiligt. Und das muss man einfach einmal verstehen, weil das am Ende sehr viel verändert, wie man dann in so einem Werbekonto optimiert und es verändert dann vor allem auch die Tatsache, dass ich nicht überoptimiere. Und man muss es sich am Ende vorstellen wie eine Fußballmannschaft, das ist eigentlich das schönste Bild, was mir da dazu eingefallen ist. In so einer Fußballmannschaft gibt es halt 11 Spieler. Da gibt es ein Mittelfeld, da gibt es einen Sturm und da gibt es eine Abwehr. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass jetzt hier, wenn man es jetzt auf den Werbeanzeigenmanager und die Kreationsstrategie überträgt, dann sind es eben Video-Werbeanzeigen, die so ein bisschen wie das Mittelfeld agieren. Die machen sehr viele Wege, sprich übertragen. Die haben sehr viel Budget, die bekommen sehr viel Budget im Werbeanzeigenmanager, aber die schießen nicht die meisten Tore. So, das Problem ist aber, wenn ich mein Mittelfeld vom Platz nehme, dann kann ich auch weniger Tore schießen. Das heißt, mit wahrscheinlich vielleicht etwas Zeitversatz wird dann meine Gesamtperformance sinken, obwohl ich es eigentlich ja gut gemeint habe, weil ich gesagt habe, ja, nur hier mein Sturm schießt die Tore, meine statischen Werbeanzeigen schießen die Tore, alle anderen nehme ich vom Platz. Und das ist eben genau der Fehler, in den ganz viele reinlaufen. Die optimieren quasi eigentlich nach einer richtigen Logik, aber am Ende schießen sich in gewisser Weise selber ins Bein. Das ist ein schwieriges Thema. Das Thema Attribution könnte man jetzt über wahrscheinlich 4 Tage hier füllen. Deswegen kann man es gar nicht vollumfänglich umreißen. Aber so muss man drüber nachdenken. So muss die Creative-Strategie am Ende auch geplant sein. Ich brauche etwas, was mein Mittelfeld darstellt. Aber es ist nicht immer das, was am Ende auch die Tore verwandelt. Und das ist halt so ein bisschen auch die Klammer zum Thema Content-Graph-Hacking. Es gibt hier, weil das ist unser Anspruch, ein ganz, ganz, ganz neues Update. Das ist ein paar Tage alt, wenn überhaupt. Und zwar gibt es im Werbeanzeigenmanager jetzt eine ganz neue Möglichkeit, dass man direkt im Werbeanzeigenmanager ohne irgendein Tool eine inkrementelle Attribution sich anzeigen lassen kann. Also man kann sich anzeigen lassen, wie viel wirklichen Einfluss, zumindest laut der Messmethode hier vom Werbeanzeigenmanager, wie viel wirklichen Einfluss hatte hier eine Werbeanzeige. Und es ist tatsächlich relativ häufig so wie man es am Ende auch hier sieht, wenn man jetzt mal hier in diese zwei Spalten reinschaut, dann seht ihr hier, wenn ihr mal da hinguckt, dass die statische Werbeanzeige den höchsten ROAS hatte laut Werbeanzeigenmanager, dann würde ich jetzt instinktiv sagen, das scheint gut zu funktionieren. Das scheint das zu sein, was ich hochskalieren muss. Und jetzt sieht man es halt direkt im Werbeanzeigenmanager. Also die Fußballmannschaft wird quasi visualisiert, wenn man so will, weil die ist auf inkrementeller Attribution gar nicht so gut. Das heißt, die hat gar nicht so viel zusätzlichen Einfluss auf die Verkäufe, wie ich es eigentlich angenommen habe. Stattdessen habe ich dann hier so eine Videoanzeige, die ist auf dem Last Touch ROAS ein bisschen schlechter. Aber die ist viel inkrementeller, die hat viel mehr Einfluss auf eben am Ende den faktischen Abverkauf. Und das ist super spannend, das geht jetzt direkt im Werbeanzeigenmanager seit ein paar Tagen, wird vielleicht gerade ausgerollt, man kann dann auch danach optimieren und da kriegt man nochmal ein besseres Verständnis quasi aus den Daten raus für das, was ich mit der Fußballmannschaft mir so in gewisser Weise da ausgearbeitet habe. 7. Hebel und wir haben zum Schluss übrigens noch eine kleine Surprise, wir haben so ein Mini-Panel am Schluss mit dabei, mit ein paar ganz geilen Cases, das noch kurz als Hinweis. Also strategisches Media-Buying, was heißt strategisches Media-Buying jetzt? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es wird, ja, also die Arbeit im Werbeanzeigenmanager ist einerseits irgendwie viel weniger geworden, andererseits ist es dann am Ende doch gar nicht so leicht, weil ich das System, den Werbeanzeigenmanager als Media-Buyer, als jemand, der das Budget verwaltet, der die Kampagnen verwaltet, schon noch in die richtige Richtung schieben muss. Und ich wollte einfach mal kurz beleuchten, was wir darunter verstehen, was das bedeutet, weil jetzt kann man natürlich auch sagen, und das ist die absolute Vision von Meta, gib mir einfach irgendwie das Ziel vor, drück auf den Knopf und alles passiert von alleine. Ich glaube aber, bis dahin ist, wenn, dann noch ein sehr weiter Weg und da gibt es einfach Nuancen, die man steuern sollte und das verstehen wir eben unter strategischem Media Buying und wir hatten das vorhin bei dem TVO-Case schon so ein bisschen auch mit dabei, dass wir nicht einfach random sagen, wir machen hier irgendwas, sondern wir ziehen uns vor allem ganz stark Daten und Insights aus Retention-Metriken raus, das heißt aus First-Party-Daten raus und entscheiden, basierend vor allem auf Retention-Metriken, was ist eigentlich vorne unsere Speerspitze? Was bringt uns eigentlich neue Kunden hier rein? Weil wir wissen, dass diese Produkte am Ende nicht nur beim Erstkauf gut funktionieren und sehr viele neue Kunden am Ende diese Produkte kaufen, sondern wir wissen, dass diese Produkte erfahrungsgemäß auch häufig wiedergekauft werden. Das heißt, die Wiederkaufsrate ist höher. Dann schlagen wir quasi idealerweise, das ist ein bisschen wie Topf schlagen und man schlägt genau auf den Topf, auf dem am Ende das Gold liegt. Ich wähle das Produkt aus, was für Neukunden funktioniert und ich wähle das aus, was am Ende auch Wiederkaufsraten auslöst. Und das ist natürlich mit steigender Anzahl von Produkten, mit steigender Anzahl von Produktkategorien eine Herausforderung, das aus den Daten rauszulesen, aber darum geht's. Und das ist quasi die strategische Klammer beim Media Buying, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und es eben richtig dann anzugehen und aus jetzt hier einem Potpourri bei Avon May von, I don't know, 300 Kerzen oder so, das Richtige auszusuchen und dafür dann, für diese Entscheidung, also basierend auf diesen First-Party-Daten dann, das sogenannte Content Graph Hacking auszulösen, also Static Ads zu nutzen, Creator Content zu nutzen, wie auch immer, High Quality Content zu nutzen. Aber ich habe vorne halt meinen Entscheidungsspielraum quasi eingeschränkt. Ich mache nicht alles, sondern ich mache das, wovon ich weiß, auf Basis von Daten, dass es am Ende gut funktioniert. Das verstehen wir eben hier unter strategischem Media Buying. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall reingehen und diese Daten nutzen, diese Daten hebeln. Und vor allem die Retention-Daten nutzen, um zu verstehen, was mache ich eigentlich in meiner Acquisition hier auf meinem Push-Kanal und wie werde ich damit dann am Ende natürlich auf den Erstkauf profitabler und habe dann zusätzlich noch den Benefit, dass ich über die Wiederkaufsrate auch nochmal natürlich mehr Profit mache. Gut, letzter Punkt, bevor wir dann in die Cases noch reingehen, in ganz viele Cases und das Panel reingehen. Eine so ein bisschen was, ich habe mir überlegt, ich brauche noch irgendwas Technisches, was Nerdiges am Schluss hier, dass wir nicht so nur die Bildchen irgendwie zeigen, sondern irgendwas Nerdiges noch zum Abschluss haben, weil wir haben danach nochmal viele coole Bilder am Ende auch. Das ist jetzt was für die, ich sage jetzt mal OGs unter euch, die schon ein bisschen länger auch Media Buying machen und Bock haben, mal wieder was Nerdiges im Werbeanzeigenmanager zu machen. Nämlich die Möglichkeit, den Werbeanzeigenmanager so ein bisschen auszuhebeln, sage ich mal dazu. Über eine Gebotsstrategie oder eine Vorgehensweise bei der Gebotsstrategie den Werbeanzeigenmanager so ein bisschen auszuhebeln. Dazu habe ich auch mit Rolf im OMR Education Podcast schon mal gesprochen vor einer Weile. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Jedenfalls, wir nennen das die sogenannte Capped Inflated Budget Methode. Und damit hebelt man, wie gesagt, ja, so ein bisschen das, was der Werbeanzeigenmanager macht, aus und hackt so ein bisschen am Ende auch das System. Und am Ende geht es hier darum, bei dieser Vorgehensweise, bei dieser Gebotsstrategie, darum, dass ihr die Opportunitäten, die sich in jeden Tag auf diesen Plattformen ergeben, maximieren, aber auf der anderen Seite die Kosten senken. Weil das Ganze, was wir auf den Social-Plattformen machen, ist Push-Marketing und wir können nicht steuern, wie morgen das Wetter wird. Wir können es wissen, grob, wir können es aber nicht steuern. Wir können nicht wissen, wie viele Leute online sind. Wir können auch nicht wissen, wann die genau online sind. Wir sind davon abhängig, unsere Ergebnisse sind davon abhängig, dass das zur richtigen Zeit ausgespielt wird. Aber, wenn man das eben ganz klassisch macht, hat das im Werbeanzeigenmanager das Problem, dass wir Opportunitäten, die sich vielleicht ergeben, nicht nutzen können, weil im Kern der Werbeanzeigenmanager ein Tagesbudget immer berechnet. Also ihr habt jetzt als Beispiel, sagt ihr, ich habe 100 Euro Tagesbudget, der verteilt das immer auf den ganzen Tag und sagt, ja, ich brauche halt morgens 20 Euro, mittags 20 Euro und abends nochmal irgendwie 60 Euro, damit über den Tag verteilt eure Werbeanzeigen ausgespielt werden. Und das kann man halt aushebeln und das macht Sinn, das auszuhebeln, wenn man eine sinnvolle Struktur, eine Strategie aufgebaut hat, wenn man weiß, dass das funktioniert, wenn man weiß, dass das profitabel ist, wenn all diese Haken quasi dran sind, dann kann man versuchen, das auszuhebeln über eben diesen eher nerdigeren Ansatz der Capped Inflated Budget Methode. Und die Capped Inflated Budget Methode, als ich es zum ersten Mal gehört habe, fand ich es auch ein bisschen crazy. Am Ende ist die Capped Inflated Budget Methode folgendes. Ihr geht da rein in das System und ihr gebt das höchstmögliche Tagesbudget an, was der Werbeanzeigenmanager erlaubt. Das ist jetzt hier in Pfund, aber umgerechnet sind es ungefähr 1 Million US-Dollar. Das ist das höchste Tagesbudget, was man da reintippen kann. Höher geht nicht, per se schon mal nicht. Warum machen wir das? Nicht, weil wir verrückt sind und weil wir sagen, ja, YOLO, mal schauen, was passiert, sondern weil wir halt die Opportunitäten maximieren wollen. Nur die Frage lautet, wie sichere ich mich jetzt ab, dass da nicht irgendwie 1 Million am Tag durchrauschen und ich dann keinen Job mehr habe und wahrscheinlich lange Teller waschen muss. Das geht, indem man eben die Gebotsstrategien des Werbeanzeigenmanagers versteht und sinnvoll einsetzt und so eben dieses Hacking betreibt und am Ende das System einfach gewisserweise aushebelt. Und es geht wie folgt, also ihr seht hier, wir haben hier die Kampagne mit überschlagen 1 Million Tagesbudget. Wir nutzen das aber nicht einfach so normal, quasi mit normaler Gebotsstrategie, sondern wir nutzen das mit einem manuellen Gebot. Also wir sagen, wir geben ein manuelles Gebotsziel für das System vor und schützen uns damit natürlich dafür, dass da einfach mal 1 Million durchrauscht. Und so stellen wir quasi sicher, dass der Werbeanzeigenmanager denkt zumindest, er könnte in jeder Situation, zu jeder Uhrzeit, frühmorgens, mittags, wann auch immer, quasi unendlich viel Budget ausgeben. Das heißt, dieses Forecasten des Budgets, was ich vorhin mit den 100 Euro aufgezeigt habe, das hebeln wir komplett aus. Sprich, wenn die Situation eintreten sollte, dass eben vormittags zum Beispiel sehr viele relevante Personen online kommen, dann denkt das System, ja geil, ich kann ja bis zu 1 Million ausgeben. So, das ist quasi die Logik dahinter, aber man sichert sich eben dafür ab, dass es das nicht einfach so macht und einfach mal so hier den Spend rausballert, sondern man macht es eben so, indem man 3 Schutzmechanismen hier aufbaut. Das ist auch ganz wichtig, es sind 3 Schutzmechanismen und ohne die 3 bitte auf gar keinen Fall tun. Als ich es zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich ehrlicherweise auch ein bisschen schwitzige Hände. Wenn man da 1 Million eintippt, so, dann ja. Es funktioniert aber nur mit diesen 3 Schutzmechanismen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, Schutzmechanismus 1. Ihr legt ein manuelles Bitcap-Gebot fest. Also, ihr gebt ein manuelles Gebot an für das System, was ihr bereit seid zu bezahlen auf Basis historischer Werte, bereit seid zu bezahlen für eine Conversion. Hier im Beispiel sind es 65. Das heißt, ihr seid bereit, 65 zu bezahlen für eine Conversion, weil ihr wisst, okay, das funktioniert, da bin ich profitabel. Das ist erster Schutzmechanismus. Das heißt, wenn sehr viele Menschen online kommen, die für diesen Preis vermutlich konvertieren, würde das System nur dann eine Ausspielung vornehmen. Schutzmechanismus 1 reicht nicht aus. Erfahrungsgemäß ist der Werbeanzeigenmanager immer mal so ein bisschen, sagen wir mal, der schwankt in seiner Stimmung. Das heißt, er kann so ein Gebot auch einfach mal ignorieren. Von dem her braucht ihr Minimum noch den zweiten und idealerweise noch den dritten Schutzmechanismus. Denn man kann sich so eine Kampagne oder man sollte sich so eine Kampagne vorstellen wie so eine Art Prepaid-Guthaben. Man kann nämlich für eine Kampagne ein für eine Kampagne ein Ausgabenlimit definieren. Also man kann sagen, mein Tagesbudget ist zwar 1 Million, aber die Kampagne darf nur 500 Euro ausgeben zum Beispiel. Oder 200 Euro. Also da kann man sozusagen das Risikoprofil, wie man jetzt sozusagen in der Investmentbranche sagen würde, kann man da individuell bestimmen. Ich gebe ein extrem hohes Tagesbudget an. Ich sage aber, ja, mehr als 500 Euro darf die Kampagne aber nicht ausgeben. Trotzdem werden eben diese Opportunitäten maximiert, weil das System das nicht checkt. Also in der Auktion checkt das System nicht, ah, die Kampagne hat aber ein Ausgabenlimit, sondern das Ding sagt, ja, ich kann hier theoretisch 1 Million ausgeben, dann mache ich das einfach auch mal oder versuche es zumindest. Und on top, also das ist eigentlich der wichtigste Schutzmechanismus hier in der Mitte, und on top würde ich euch empfehlen, dafür da noch eine automatische Regel zu bauen, die quasi alle paar Minuten prüft, hat diese Kampagne mehr als jetzt in dem Fall hier 5.000 Euro am Tag ausgegeben. Das kann man natürlich auch runtersetzen auf 500 Euro, je nachdem. Wie gesagt, das Risikoprofil kann man individuell bestimmen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch für so eine Phase wie ein Black Friday oder all diese Phasen, die halt gegen Ende des Jahres kommen, eine ganz coole Methode. Das hat bei einigen Kunden auch am Anfang Januar richtig gut funktioniert. 1. Januar ist erfahrungsgemäß ein Tag mit dem niedrigsten CPM des Jahres, und darüber kann man die Chancen tatsächlich geil maximieren, ohne dass man dann am 1. Januar da irgendwie verkatert reingehen muss und irgendwas an der Kampagne verändern. Also, kleine, nerdige Methode noch zum Abschluss. Zumindest fast zum Abschluss. Denn wir haben jetzt noch ungefähr, ja, knapp 10 Minuten, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Fragen. Zum Abschluss würde ich noch ein paar Cases vorstellen, und dann würde ich Maria gleich auf die Bühne bitten, die uns hier bei diesem Panel noch dazustoßen wird. Wir haben das Thema Content Graph Hacking in gewisser Weise nochmal eine Ebene weitergedacht, weil wenn man gerade zum E-Commerce unterwegs ist, dann werdet ihr vermutlich auch mit den sogenannten Catalog Ads arbeiten. Also Werbeanzeigen, die dynamisch erstellt werden auf Basis von einem Datenfeed schlussendlich, auf Basis von eurem Katalog. Das Problem bei diesen Werbeanzeigen, die auf einem Datenfeed basieren, ist, dass das scheiße aussieht, um es mal so zu formulieren. Und ihr darüber sehr wahrscheinlich, das Anzeigenformat der Catalog-Ads fühlt sich ehrlicherweise ein bisschen an, wie die 90er Jahre haben angerufen und wollen ihr Anzeigenformat zurück. Also es ist nicht mehr so state of the art. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das haben wir vorhin ja auch gesagt, wir haben einen massiven Push von einem Temu und Co., die mit so einem relativ einfach daherkommenden Anzeigenformat auch in den Markt reinpushen. Das heißt, der Markt wird voll gepusht von dem Anzeigenformat. Und von dem her braucht man da irgendwie eine Lösung. Und vor allem braucht man eine Lösung, wie man Creative Varianz über einen Datenfeed skalieren kann, ohne das manuell zu machen. Denn wenn ihr jetzt angenommen, ihr habt 1.000, ihr habt 2.000, ihr habt 10.000 Produkte, wie zur Hölle wollt ihr für 10.000 Produkte auch mit AI, Stand heute zumindest, die Creatives erstellen? Und das muss ja über Tool-Support, über Software-Support am Ende stattfinden. Und das ist das, was wir in ganz vielen Fällen jetzt gerade machen, in ganz vielen Fällen tun, was richtig gut funktioniert. Und damit erstellen wir eben aus den langweiligen Werbeanzeigen, die auf dem Datenfeed basieren, Templates, On-Brand-Templates. Also da kommt jetzt quasi das ganze Content-Graph-Hacking vereint sich, wenn man so will, weil wir dafür sorgen, dass es differenziert ist über die Marke. Wir sorgen dafür, dass es viel geiler aussieht als so eine boring, plain white Werbeanzeige. Und wir können damit vor allem auch das Ganze skalieren auf das komplette Produktsortiment. Das heißt, wir können Ideen ausarbeiten, die auf das ganze Produktsortiment funktionieren können. Messaging-Ideen zum Beispiel, Saisonalitäten, Promo-Aktionen auf tausende Produkte skalieren. Und das ist natürlich nochmal dann quasi das Thema Varianz und Creative Varianz auf einer ganz anderen Ebene. Und wir haben das jetzt gerade so die letzten 4, 5, 6 Wochen sehr intensiv getestet, und also ich bin niemand, der hinsetzt und sagt, es funktioniert immer. Aber es funktioniert in sehr vielen Fällen tatsächlich echt gut. Hier zum Beispiel, ihr hattet die Werbeanzeige von TVO vorhin auch schon mal gesehen. Das ist jetzt quasi das Beispiel dafür. Links auf der linken Seite, so wird es normalerweise aussehen, wenn man das eben halt nicht über so ein Design am Ende aufbaut. Und auf der rechten Seite ist das eben spezifisch jetzt hier für die Produktkategorie Leggings aufgebaut mit einem Splitscreen, mit USPs drauf und das eben für, ich glaube, es sind 150 verschiedene Leggings in verschiedenen Farben und so weiter. Das heißt, wir haben da ein Design gebaut, was auf alle Produkte drauf skaliert. Wir erstellen hier nicht händisch für 150 Produkte die Ads, das machen wir nicht, sondern wir machen das quasi über ein Template, was auf alle Produkte drauf skaliert. Und erfahrungsgemäß, und das wiederholt sich jetzt dann gleich an sehr vielen Stellen, hat das einen wahnsinnig starken Impact auf die CACs, also die Neukundenpreise, die CACs, wie man ja auch so schön sagt. Kann man sich jetzt auch vorstellen, dass irgendwie sowas hier auf der linken Seite, ihr erinnert euch vielleicht an die Fußballmannschaft, eher die Leute anspricht, die Product Aware sind oder mindestens solution-aware sind, aber nicht unbedingt die, die unaware sind. Deswegen muss man da einfach auch, das ist der eine Grund, und der andere Grund muss man natürlich auch sagen, dass man 150 Ads händisch, selbst mit KI, ist noch ein krasser Aufwand. Und wenn eben Catalog-Ads für euch ein relevantes Thema sind, und das ist zum Beispiel im Fashion-Bereich ein relevantes Thema, das haben wir auch hier bei Mark Kane gesehen, auch da ist es so, dass wir wahnsinnig krass viel besseren Uplift gesehen haben dadurch. Also ihr seht ja hier, der ROAS hat sich krass verbessert. Interessanterweise gar nicht mal, weil sich die Conversion Rate so stark verändert hat, sondern weil sich der AOV massiv verbessert hat. Also die Leute haben einfach massiv mehr oder teurere, wie auch immer, Produkte gekauft. Und es sieht halt einfach nochmal deutlich geiler aus, als nur die Produkte hier auf der linken Seite zu sehen, wenn man das dann auf so ein schönes Design draufbringt. Das hängt fairerweise auch sehr stark vom Datenfeed ab. Also wenn im Datenfeed ich sag's mal so, shit in, shit out. Wenn im Datenfeed keine guten Bilder drin sind, dann ist man natürlich begrenzt in dessen, was man tun kann. Aber wenn man im Datenfeed, so wie hier zum Beispiel, an dem Beispiel auch diese Modelbilder hat und diese Freistellerbilder hat, dann kann man schon echt viel, wenn man kreativ damit umgeht, echt viel bauen und echt viel Varianz da reinbringen. Und es funktioniert echt gut. Selbst wenn man nicht viel hat, kann man damit echt ganz coole Dinge bauen. Also hier ist es so, dass wir im Datenfeed nur dieses eine Bild auf der linken Seite haben bei Blue Bricks. Nur dieses eine einzige Bild, sonst gar nichts. Und unsere Mission lautet immer, das sage ich bei uns immer, create something out of nothing, weil wir haben nichts und müssen irgendwas draus bauen. Und ja, selbst damit kann man das Thema Differenzierung, das Thema Varianz sehr stark pushen, indem man hier zum Beispiel mit so einem farblichen Verlauf im Hintergrund, hier rechts auf der rechten Seite wird dann immer dynamisch der Name des Produktes angezeigt, es wird immer dynamisch der Preis angezeigt, es wird immer die Marke repräsentiert hier über das Logo. Und das kann man dann noch weiter drehen. Man kann da ganz kreative Dinge machen. Man kann dynamisch die Streichpreise anzeigen lassen, wenn die sich verändern. Und dann muss ich das nicht mehr von Hand machen. Also ich muss jetzt nicht mehr von Hand sagen, ah shit, jetzt hat sich irgendwie der Preis hier bei dem Produkt verändert, ich muss meine 5 Creatives aktualisieren, sondern ich baue mir hier diesen Streichpreis auf der rechten Seite automatisiert am Ende auf und skaliere das Ganze eben auf mein komplettes Produktsortiment drauf. Und Bonustipp, man kann da tatsächlich auch noch lustige Countdowns drauf bauen, die auch skalieren auf das ganze Produktsortiment. Auch das ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann da sagen, nur noch ein, wenn es eine Aktion jetzt gibt, ne, nur noch einen Tag, noch 3 Tage, nur noch heute. Und das verändert sich auf tausenden Produkten potenziell automatisch Mitternacht. Das ist tatsächlich, das nimmt wahnsinnig viel manuelle Arbeit natürlich raus, logisch. Es schafft Varianz und es differenziert mich eben auch als Marke. Bevor wir gleich zu Maria, zu dir kommen und darüber kurz sprechen wollen, der allerletzte Part jetzt quasi, wenn man die Kette dann ganz zu Ende denkt, ist dann tatsächlich so, dass man auch in den Datenfeed Videos einbauen kann. Und jetzt kommt eben das Catalog-Ads-Format quasi in die Neuzeit rein, meiner Ansicht nach. Das werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben. Das wird sehr stark vermutlich meiner Ansicht nach gepusht werden. Die sogenannten Catalog-Product-Video-Ads. Das heißt, die Frage lautet, wie schafft ihr es, in euren Datenfeed, in euren Katalog Videos reinzubekommen? Und dann kommen wir zurück zum Anfang. Wenn man eben systematisch den Content aufbaut über zum Beispiel so einen Ansatz wie unser Content Graph Hacking und einfach für verschiedene Produkte, jetzt hier in dem Beispiel bei Wolkenfeld, ist es so, dass wir über einen längeren Zeitraum tatsächlich für die verschiedenen Kollektionen, für die verschiedenen Bettwäschen in verschiedenen Farben Videos produziert haben. Und wir wissen, welche Art von Video für die einzelne Kategorie oder die einzelne Farbe funktioniert. Ist meistens so ein, das seht ihr auch gleich das Video, was so die Haptikzeit funktioniert bei Bettwäsche hier extrem gut. Da kann man auch das in so einen Datenfeed reinbringen und dann am Ende die ganzen Content-Formate, die man hat, hebeln, maximal hebeln, ohne dass man da eben zusätzliche Produktionskosten hat. So, und jetzt zum Abschluss würde ich Maria ganz kurz auf die Bühne bringen. Maria, stell dich einmal ganz kurz vor, bitte.
Moin, ich bin Maria, Head of Paid Social von der Celebrate Company. Unter anderem gehört die Kartenmacherei mit zu uns. Verschiedene Papeterieprodukte für all die emotionalen Momente im Leben, vor allem von Müttern und Frauen. Also von der Geburtskarte, Hochzeitseinladung, Fotobücher, all das.
Wir haben ja schon eine Weile auch über das Thema Kreation bei euch irgendwie gesprochen und wie schafft ihr es, Kreationen ja, am Ende skaliert aufzubauen. Wie viele Produkte habt ihr insgesamt? 30.000?
Ich glaube, im Produktfeed sind es über 100.000. Wir haben halt extrem viel Varianz, weil du ja jede Karte in verschiedenen Formaten, Designs, Veredelungen, Papieren und hast. Ja.
100.000, gut. Also für 100.000 dann ihr manuell Creatives bauen, ist aufwendig. Wie habt ihr das denn bisher so gemacht?
Wir sind sehr, sehr Static-driven, ehrlicherweise, und sehr Collection-driven. Haben das Feed, also Feed-Ads ehrlicherweise gar nicht skaliert bekommen, weil es einfach so, wie die Katalog-Ads bis dahin waren, nicht für uns funktioniert hat. Wir haben halt ein hochemotionales Produkt und selbst so, wenn du denkst, okay, Lower Funnel und am Ende vom Fußballfeld als Stürmer, hat es nicht funktioniert. Das heißt, es war extrem ein Digital-Design-Aufwand. Also wirklich super viel Ads bauen, Ads bauen, Ads bauen. Ja. Ja.
Was habt ihr denn hier bei dem Template jetzt, was habt ihr da aufgebaut oder was sind da die Gedanken dahinter?
Also die Idee war tatsächlich zu sagen, so hey, wie schaffen wir es, also Grundgedanke war, wie schaffen wir es, dass Catalog für uns funktioniert, weil wir natürlich, wie auch alle anderen irgendwie, wir haben mehrere Marken im Haus, immer eher weniger Personen und wir brauchen mehr Effizienz. Und dann war die Überlegung, gut, wie schaffen wir es, das, was wir aus normalen Static Ads, die wir selber bauen, gelernt haben, auf Katalog zu übertragen. Und da war jetzt bei Geburt, also Geburtskarten sozusagen die Idee, hey, lass uns doch mit dem genau den emotionalen Moment, der auch für die Mutter so relevant ist, mit in die Ad gehen und haben damit ein Moodbild links sozusagen gesetzt, was statisch da drin ist. Zielbild ist, dass wir da natürlich irgendwann auch dynamisch im Feed unterschiedliche Moodbilder für die verschiedenen Karten hoffentlich mit AI irgendwann generieren, aber das ist der Schritt 2. Wir testen erstmal, ob es funktioniert. Und auf der rechten Seite haben wir dann dynamisch all unsere verschiedenen Geburtskarten.
Wie viele sind das? Grob Kategorie Geburtskarten?
Die einzelnen Karten.
Ungefähr?
Mehrere tausend, würde ich jetzt sagen. Genau, also es ist immer schwierig hochzurechnen, aber mehrere tausend, genau. Wir gehen da tatsächlich aber auch rein und testen da verschiedene Produktsets. Also wir haben in unserem Feed-Tool auch die Informationen drin, wie häufig wurde die Karte schon verkauft. Und damit können wir halt mit so Regeln, die auch komplett dynamisch sind, immer halt bestimmen, hey, zeig jetzt nur die Top 100 an, damit man halt auch nicht, und da kommt wieder das Thema Marke ins Spiel, die Karte von Position, I don't know, 1000 ganz hinten auf der Category-Page auszeigt, die niemand mehr sehen möchte. So. Also da haben wir immer nochmal so ein Safety-Net für die Marke, indem wir da dynamisch unsere Order-Daten mit hinterlegen. Ja.
Okay, was würdest du sagen, so wie viel Zeitersparnis
habt ihr? Es ist immens. Also wenn ich halt überlege, dass ich ansonsten für all das Static-Ads bauen müsste, es skaliert halt über die Zeit dann. Ne? Also jetzt gerade war es ja natürlich ein initialer Aufwand, aber langfristig schafft es halt Zeit für strategischere, sinnvollere Diskussionen als Static Ads zu schrubben.
Jo, das war's. Wir schicken euch das alles im Nachgang natürlich noch zu. Wir stehen auch noch für Fragen hier zur Verfügung, wenn ihr Lust habt. Ansonsten gerne nachher bei meinem Lieblings-DJ von der ganzen Welt, von Oli P. Können wir uns auch da gerne sehen und was trinken. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt.
Danke,
und ganz viel Spaß euch noch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Und noch mehr Social Ads Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit findest du unter adventure.de.